I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Studio Gastro wird dir präsentiert von Frische Paradies, dein kulinarischer Hotspot mit Markthallen-Flair.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. So, Freunde, Freundinnen, hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Hier wird nicht angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und wie immer dazwischen die Fragen, die ganz sicher in keiner Speisekarte, aber in jedem Fall über den Dingen stehen. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit Ihnen, Ben und Jan Dibbern. Sie arbeiten in einer Branche, die man meist erst bemerkt, wenn etwas fehlt. Über Teller spricht kaum jemand, bis plötzlich der Falsche auf dem Tisch steht. Ihr Porzellan entsteht in Hohenberg an der Eger, einer Manufaktur mit Wurzeln bis ins Jahr 1814, die sie nicht nur bewahrt, sondern in die Gegenwart übersetzt haben. Fine Bone China, gefertigt mit einer Präzision, die weltweit nur wenige beherrschen. So leicht, dass man es beinahe vergisst und so exakt, dass Gerichte darauf ruhiger wirken, klarer, manchmal sogar ehrlicher und nein, ein guter Teller macht kein besseres Essen, aber ein schlechter macht es erst erstaunlich zuverlässig schlechter. Aufgewachsen zwischen Entwürfen, Glasuren und dem Geruch heißer Brennöfen, führen die Söhne des Firmengründers heute ein Haus, das Handmade in Germany nicht als Herkunft, sondern als Haltung versteht. Während Küchen sich ständig neu erfinden, lebt Dibbern davon, dass Dinge bleiben dürfen. Formen ohne Ablaufdatum, Farben mit Wiedererkennungswert, von der ikonischen Solid Color Serie bis zu gedeckten Tischen im Adlon, in der Lufthansa First Class oder an Orten, an denen Perfektion kein Anspruch, sondern Voraussetzung ist. Ben und Jan bewegen sich zwischen Brennöfen und Businessplan, zwischen jahrhundertealtem Handwerk und modernem Lifestyle. Sie sprechen über Menschen statt Maschinen, über Verantwortung und darüber, warum ein Teller nie neutral ist, weil er entscheidet, wie wir ein Gericht sehen, lange bevor wir es schmecken. Porzellan wird hier nicht inszeniert, sondern verstanden als Leinwand für Gastronomie und Zuhause, gedacht für jeden Tag und nicht nur für besondere Anlässe. Tja, und manchmal merkt man erst beim Abräumen, wie wichtig das war, was die ganze Zeit darunter lag. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, moin ihr zwei.
Moin.
Wie geht's?
Danke, gut.
Hat das alles gestimmt, was ich gerade hier so vorgelesen habe?
Absolut.
Ja?
Ja.
Gut.
Ja, vielen Dank für die sehr, sehr positive Intro.
Ich habe am Anfang ja gesagt, Ben merke ich mir an dem B wie Bart, weil du einen Oberlippenbart trägst und Jan, du trägst ihn zumindest deutlich kürzer als dein Bruder. Aber ihr zwei seid wirklich schwer auseinanderzuhalten.
Das hören wir tatsächlich sehr oft.
Ist so, oder?
Ja.
Also manchmal werden wir für Zwillinge gehalten.
Ja, also einer ist 4,5 Jahre älter, das habe ich schon rausgesehen, da habe ich ein gutes Gespür für. Ich muss das ganz kurz erklären, weil das ist ja ein Podcast und noch sieht man nicht viel. Also ich habe hier zwei handsome Guys sitzen, ich glaube so sagt man das Neudeutsch, die sehen beide verdammt gut aus und sind ja mehr oder weniger wirklich in einer absoluten Dynastie am Start, wenn es um das Thema Porzellan geht. Und das wird natürlich heute unser Thema sein. An der Stelle eine Frage an euch beiden. Wo fängt Tischkultur an? Wir sitzen hier selber an einem Tisch, der so ein bisschen eingedeckt ist, wäre fast schon zu viel gesagt. Wir haben hier drei Gläser stehen, wir haben hier eine Tasse mit einem Cappuccino stehen und ein paar Gläser. Das ist ja keine Tischkultur, oder? Ist das hier schon Tischkultur?
Also ich glaube immer da, wo man irgendwie zusammenkommt, aber auch alleine was trinkt, isst. Ja, also bei mir ehrlich gesagt schon am Morgen, wenn ich irgendwie einen Tee oder einen Kaffee trinke, das geht ja darum, wie du es selber genießt und machst, also entweder am Tisch oder am Küchentresen, aber ich denke schon da, wo du irgendwie was isst oder trinkst, also würde ich schon sagen.
Wie siehst du es?
Ich sehe es genauso, es ist der tägliche Wegbegleiter, also es fängt früh am Morgen an, wie Ben sagt, der Moment, an dem du irgendwie deinen ersten Kaffee hast. Das ist ja ein ganz intimer Moment für viele Menschen. Oder der Tee am Morgen. Genauso kann es sein, wenn ich im Auto sitze und einen Coffee-to-go-Becher dabei habe. Spielt im Alltag, begleitet es mich und bereitet mir irgendwie immer wieder Freude in unterschiedlichen Momenten.
Aber Tischkultur ist für mich halt auch so ein ganz wichtiger Bestandteil im Alltag, einfach so zusammenzukommen mit Familie, Freunden, weil irgendwie am Tisch entstehen auch immer die schönsten Gespräche, Diskussionen, am besten in Verbindung mit Essen, Wein, aber auch Kaffee. Also
ja. Seid ihr denn, ich habe es eben kurz angesprochen und wir werden da natürlich heute noch wirklich on Detail drauf eingehen, seid ihr so aufgewachsen, dass ihr Servietten oder Bücher unter den Armen hattet beim Abendessen und darauf geachtet wurde, dass ihr auch ja gerade am Tisch sitzt? Ist ja auch ein Teil von Tischkultur oder seid ihr da relativ easy erzogen und aufgewachsen?
Nein, also ich glaube, so grundsätzlich gab es schon manchmal so dezenten Hinweis, wie wir zu sitzen haben oder eine gewisse Etikette zu wahren, aber wir haben so Tischkultur auch in dem Sinne erfahren, dass wir einfach wahnsinnig oft haben unsere Eltern Gäste eingeladen. Es wurde richtig zelebriert. Unsere Mutter, die sehr gut kocht, hat gerne eingeladen. Und wir haben das irgendwie schon im kleinen Alter miterlebt, welche schönen Momente du eben zu Hause erleben kannst in dem Rahmen. Und sie hat mit großer Freude gekocht und uns da schon in jungen Jahren irgendwie teilhaben lassen.
Aber es gehört dann natürlich auch dazu, wenn du irgendwie wir essen gegangen sind, dass man sich da irgendwie anständig benimmt. Aber jetzt nicht mit Büchern unter den Ellbogen oder so.
Ich hatte das
nicht dann. Mit vollem Mund sprechen, ja. Oder so. Also die Standards, ne? Ellbogen auf nicht auf dem Tisch, aber Hand auf dem Tisch.
Naja gut, aber das ist ja ehrlicherweise schon, finde ich, eine Stufe höher. Ellbogen nicht auf dem Tisch und Hand nicht unterm Tisch. Ne? Also meine Oma hat immer gesagt, wenn jemand die Hand unterm Tisch hatte, ob wir seit neuestem Hund hätten. Und wieso? Ja, du hältst ja auch ganz offensichtlich die Leine gerade unterm Tisch fest. Und die Oma mütterlicherseits, die hat wirklich, wenn wir mit dem Ellbogen auf dem Tisch gehangen haben, dann hat die den hoch raufgeschlagen und auf den Tisch abgelegt. Und das auch nicht nur sanft.
So extrem war's, glaube ich, bei uns nicht. Also im normalen Maß, würde ich sagen. So wie ich es meinen Kindern jetzt auch weitergebe. Also das sind so, finde ich, die Standards. Aber das sind ja eher Tischmanieren als Tischkultur. Aber es gehört wahrscheinlich zur Tischkultur, ne?
Also wir müssen mal, oder ich muss mal ein ganz klein bisschen hier einordnen. Meine beiden Gäste heute, Jan und Ben Dibbern, sind ganz offensichtlich Brüder. Sie sind aber auch Geschäftsführer oder wie man neudeutsch sagt, Managing Directors der Dibbern GmbH, das eine absolute Premium-Manufaktur darstellt. Ihr seid Ästheten mit hanseatischer Disziplin, traditionsbewusst und auf eine gewisse Art und Weise radikal modern, qualitätsbesessen, das sagt zumindest das ein oder andere Artikelchen im Internet, unaufgeregt, wertkonservativ im besten Sinne. Und das ist eigentlich etwas, wo ich gerne hin würde, dieses wertkonservativ. Ist das etwas, Jan, wo du sagen würdest, so ein bisschen konservativ sein, das gehört dann wirklich auch mit dazu, wenn man Tradition versucht, in die Moderne rüber zu transportieren, ohne die Handschrift zu verlieren?
Ich weiß nicht, ob es konservativ sein muss, aber ich finde es total wichtig, dass wir gewisse Werte beibehalten. Also zum Beispiel ist etwas, was finden wir, also ich habe zwei kleine Kinder, die sind noch nicht in dem Alter, dass sie ein Handy besitzen, aber dass wir so gewisse Werte und Grundregeln beibehalten am Tisch. Und zum Beispiel ist das Handy hat für mich in dem Moment, wenn wir da in so einem intimen Kreis zusammensitzen irgendwie und auch mit Freunden, finde ich das total störend, wenn dann immer jemand am Handy beispielsweise rumspielen würde und nicht so präsent wäre. Ich finde schon, dass es wichtig ist, in dem Moment zu sein. Und können wahnsinnig schöne Gespräche am Tisch entstehen. Und ich finde schon, manchmal beobachte ich das, dass das verloren geht, ja. Immer wieder, wo beispielsweise auch Familien zusammensitzen und dann kriegen die Kinder ein iPad vorgestellt und damit die Eltern sich in Ruhe austauschen können. Aber es ist es ist ja auch schön, wenn du einen Dialog dann gemeinsam auch mit Kindern führen kannst, beispielsweise jetzt.
Wo ist dein Handy, wenn ihr zu Abend esst?
Ich versuche es in der Hosentasche zu lassen.
Okay, aber es ist auch nicht ganz weg vom Mann.
Klar, es ist ja inzwischen einfach so, dass es immer wieder Situationen gibt, wo irgendwie es dazugehört und du was nachschauen musst oder so. Aber ich versuche da schon sehr drauf zu achten.
Ben, hol uns doch bitte mal ab. Wo kommt Dibbern her? Wie lange gibt es Dibbern? Und wie kam das, dass ausgerechnet ihr beide, es kann ja auch mal sein, dass der eine Sohn sagt, ich hab Bock und der andere nicht, dass ihr beide gesagt habt, wir übernehmen das Ganze jetzt und führen es wirklich in die absolute Neuzeit ein?
Also du hast ja eben im Intro, glaube ich, gesagt oder in den einleitenden Sätzen, dass wir eine Dynastie seien. Also so ist es eigentlich.
Hört sich aber besser
an. Wir sind eigentlich dieses Jahr nur 60 Jahre alt. Also wenn du das so mit anderen Porzellanmanufakturen in Deutschland vergleichst, ist das relativ jung. Wir kommen aus Hamburg. Unser Vater hat das Unternehmen 1966 so gegründet, wie es jetzt existiert. Unser Großvater und Urgroßvater waren allerdings auch schon in der Branche. Die waren Distributeure für Porzellan, waren Großhändler, haben unter anderem das Haus Lattoff bedient. Das ist ein Haus, das gibt's gar nicht mehr. Das war irgendwie legendär in Hamburg. Die haben ganz viele Kreuzfahrtschiffe ausgestattet und so weiter. Und unser Vater ist dann aber in den 60er Jahren, nachdem er eine Lehre dabei Lattoff gemacht hat, in die USA gegangen und hat ein Praktikum bei Georg Jensen gemacht und da eigentlich so skandinavisches Design in New York entdeckt. Und das war da halt einfach sehr am Boomen gerade. Und ist dann zurückgekommen nach 2 Jahren und hat angefangen, skandinavische Marken zu importieren nach Deutschland. Also Itala gehört zum Beispiel dazu, Glasfirmen. Und die haben dann aber irgendwann gesagt, sie möchten das selber machen. Er soll das nicht mal importieren. Und dann hat er wieder eigentlich bei Null angefangen und hat Tischwäsche aus Italien gekauft, Besteck aus Frankreich, Porzellan aus Frankreich hat das hier gehandelt. Und hatte dann eben hier mit diesen bunten Tassen, die hier auf dem Tisch stehen, in den 80er Jahren den Durchbruch als Marke Dibbern. Da hat er eben ein altes Bauhaus, eine Bauhausform bei der Firma Schönwald entdeckt und hat die in 12 Farben sozusagen neu eingekleidet. Es war ein absolutes Novum damals, weil es dominierten halt Geschirre mit Blümchen und Landschaft und so. Das war einfach irgendwie ein Durchbruch und neu. Und das hat er dann, dadurch wurde eigentlich die Marke Dibbern, so wie sie existiert, bekannt Anfang der 80er Jahre. Und in den 90er Jahren hat er dann angefangen, das Bone China in der Manufaktur in Hohenberg zu produzieren. Und das gehörte damals noch zum Hutschenreuter-Konzern und war das Gründungswerk von Hutschenreuter. Und die waren mittlerweile ein großer Konzern mit 15 Werken weltweit in Sri Lanka, Ungarn und so weiter und haben den aber konsolidiert, weil das Werk in Hohenberg war zwar noch so das Gründungswerk, da hat man noch lange die Hand drauf gehalten, aber das wollte man dann schließen. Und unser Vater hatte dann das Problem, dass er ja gerade dieses Bone China da hat produzieren lassen und eigentlich erst eine Erfolge hatte. Und dann war das ein paar Monate leer und still gestanden und dann hat er das wieder eröffnet und gekauft und von null dort angefangen in Mitte der 90er Jahre. Und seitdem produzieren wir aber dort das Bone China.
Das Hutschenreuter, ganz kurz zur Einordnung, ist, glaube ich, vor allem bekannt durch diese Zwiebelmuster-Geschichten. Ne? Das kennt man. Ich glaube, dass ich auch damit aufgewachsen bin. Lustigerweise, ich werde es nie vergessen, wir hatten oder haben es immer noch, meine Eltern, seit Jahrzehnten Rosenthal-Geschirr mit so, also es sieht aus, glaube ein Oktagon oder vielleicht sogar noch mehr, mit hellgrün von außen, weiß von innen. Ist natürlich total in die Jahre gekommen. Wir sind 3 Jungs und das komplette Service und wir waren wirklich froh, dass es langsam aber sicher ausgeblichen war. Und vor 2 Jahren kam mir Weihnachten nach Hause, hat meine Mutter ganz stolz gesagt, sie hat auf eBay noch ein komplett neues Set gefunden. Und jetzt haben wir den Quatsch quasi wieder von vorne. Also so ein bisschen, ob das jetzt Villeroy Boch ist, ob das jetzt Hutschenreuter ist oder eben das angesprochene Rosenthal und natürlich auch Dibbern, so ein Thema ist es trotzdem immer unterschwellig, finde ich. Porzellan bekommt man irgendwie mit und sei es auf der Toilette, oder?
Wie meinst du, kriegt man mit? Also weil man mit aufwächst?
Ja, oder weil man den Schriftzug mehr oder weniger irgendwann mal sieht, wenn man eben die Klobrille raufmacht, vorm Pissoir steht oder wenn man mal unter den Teller guckt oder aus der Spülmaschine einräumt. Es ist irgendwie, finde ich, Porzellan ist etwas, was sich nicht in den Vordergrund spielt, aber trotzdem irgendwie immer mitwächst.
Ja, und ich glaube, das war irgendwie für uns auch als Kinder etwas, was was wir verstehen. Also jetzt sehe ich auch bei meinen Kindern, die verstehen, was ich mache. Das ist nicht was Abstraktes. Und wir benutzen es ja jeden Tag auch. Und deswegen reden wir auch drüber. Aber es ist schon witzig. Manchmal unterhält man sich auch mit Leuten und tauscht sich aus, was man macht. Und manche wissen aber auch gar nicht, was sie zu Hause haben, weil das der Partner, die Partnerin sich drum kümmert. Und manche sind aber auch eben begeisterte Hobbyköche und kennen es dann natürlich.
Du hast gerade von Finebone China erzählt. Ben, Jan, Finebone China ist, wenn ich es recht irgendwie im Kopf habe, ist ja eine relativ aufwendige und eine qualitativ sehr hochwertige Art und Weise, Porzellan zu brennen. Das Bone steht logischerweise für Knochen. Und das China steht wofür noch? Also natürlich für China.
China ist der, China ist der englische Begriff. Also Chinaware heißt Porzellan.
Ja, genau sowas.
Und daher kommt's. Also und die Engländer haben das entwickelt, das Bone China. Es gab natürlich erst Porzellan, aber die Engländer haben damals, also Porzellan kam nach Europa. Das kam ja über unterschiedliche Handelswege. Holländer und Italiener. Es ist nach Europa gekommen. Und die Engländer, denen fehlten immer die Inhaltsstoffe, das Porzellan wirklich so herzustellen. Und dann haben sie experimentiert und kamen dann zu dem Resultat, dass sie eben das Bone China entwickelt haben, indem sie da 50% Calciumphosphat hinzugefügt haben. Und es hat sich herausgestellt, dass das qualitativ hochwertigste Produkt ist, weil es eben die Fertigung sehr aufwendig ist, die Inhaltsstoffe. Und es, wenn du jetzt beispielsweise zwei Teller, einen Bone China Teller und einen Porzellan Teller auf den Tisch stellst, dann erkennst du ganz schnell, was der Bone China Teller ist. Jeder.
Aha.
Weil das Bone China hat so einen sehr schönen, warmen, weißen Ton. Und spätestens in dem Moment, wenn du den Teller hochheben würdest und das in Berührung mit Licht kommt, ergibt sich eben eine ganz schöne, also einmal eine Transluzenz, ja, der ist durchsichtig, also das spiegelt, wenn du die Hand dahinter hältst, dann siehst du deine Hand. Es wird auch gerne für Leuchten eingesetzt beispielsweise, weil es eben einen sehr schönen, warmen Ton gibt.
Transluzenz.
Ja.
Sehr gut, wieder was gelernt.
Und dann ist es auch so, dass es eben eine ganz spiegelglatte Oberfläche hat und das nimmt jeder wahr, wenn er das sieht, weil Porzellan im Vergleich immer so einen leichten Graustich hat und ein bisschen kühler wirkt.
Aber trotzdem immer halt wahnsinnig stabil. Das ist auch manchmal so ein Paradoxon, womit wir konfrontiert werden. Ja, das ist ja wahnsinnig schön und ästhetisch, aber nicht für jeden Tag oder nicht für einen Service gedacht oder so. Und es ist halt eben enorm stabil durch dieses Calciumphosphat.
Wo macht man da überhaupt den Unterschied? Also ab wann ist was stabil? Den Teller, wenn er hinfällt und aus Porzellan ist, egal ob Bone China oder Porzellan?
Es gibt so Tests,
kaputt, die werden...
Ja, nicht unbedingt. Also mir fällt ganz oft was in der Küche runter auf den Holzboden, geht nicht kaputt. Aber du kannst es messen. Es gibt so im Labor, werden da so Tests gemacht, da wird einmal so eine Art Spange rangesetzt und immer mehr Druck ausgeübt, bis es bricht. Oder so eine Kugel, die an die Kante schlägt. Und da haben wir auch Tests gemacht. Und da ist es unseres halt extrem stabil, weil wir so produzieren, wie wir produzieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Architekten des gedeckten Tisches. Das hat mir hier die Redaktion vor aufgeschrieben. Das finde ich ehrlicherweise sehr schön, dass ihr beiden Porzellan nicht als Ware, sondern als Leinwand für die Gastronomie und natürlich auch fürs private Zuhause empfindet. Kann man das so stehen lassen?
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also der Rahmen oder die Bühne für Speisen, weil wir stellen immer wieder fest, wir haben viele langjährige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und für viele ist es einfach eine sehr, sehr schöne Bühne, weil dieser Untergrund, er lenkt nicht ab, ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise an Keramik denken, an unterschiedliche Materialien, die irgendwie eine andere Oberflächenstruktur haben. Der Bone China Teller, der ist durch seine Beschaffenheit eben sehr, sehr glatt und bietet so, nimmt sich zurück in dem Moment und präsentiert ja nur das Kunstwerk des Koches.
Ja, ist tatsächlich so, ne? Also das Auge ist, finde ich, auch mehr und mehr im Teller mit. Also es geht schon lange nicht mehr genau, was drauf liegt, sondern gerne auch, was da drunter liegt. Mir ist Dibbern mehr und mehr aufgefallen durch das ein oder andere Hotel, in dem ich gewesen bin, weil ihr dort vertreten gewesen seid. Und zwar nicht mit einem ordinären Teller, der nur weiß ist oder meinetwegen aus der Solid Color Line mit einem bunten Rand drumherum, sondern ihr habt euch mehr und mehr auch darauf spezialisiert, bestimmte Häuser oder auch Restaurants tatsächlich mit eigenen Linien auszustatten. Ich habe es also vom Hotel für Jahreszeiten, da haben wir, glaube ich, wirklich hier im Podcast schon oft drüber gesprochen. Und auch hier geht die dringende Empfehlung raus, sich einmal im Jahr wirklich diese Tea Time zu leisten, weil es einfach Spaß macht, in dieser wunderbaren Wohnhalle zu sitzen, sich die Tea Time reinzupfeifen. Und das Hotel für Jahreszeiten hat seit, ich glaube, 2 Jahren komplett neues Service, sowohl im Grill als auch eben in der Wohnhalle. Das, Überraschung, von Dibbern ist. So, weiter geht's im Hotel Urania. Philipp Vogel war auch neulich hier gewesen und ich glaube, im Mutterschiff Schloss Elmau seid ihr höchstwahrscheinlich auch. Ich habe euch im Dolda in Zürich, habe ich es auch entdeckt, weil ich es mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, so seit 4-5 Jahren gucke ich unter jeden Teller. Und ich frage mich immer, ist das etwas, was man nicht macht? Oder ist es schon okay, dass man im Restaurant den Teller mal kurz hochhebt?
Ich glaube, da fragst du die Falschen. Also wir
das ist eine sehr blöde Frage.
Wir machen das, wir sind so aufgewachsen, es gehört irgendwie immer dazu und es interessiert uns einfach, egal wo wir sind, wir müssen da immer runterschauen, was das ist. Und es gibt ja einen eleganten Weg, das zu machen, indem du deinen Teller leicht hochhebst, ja, und dann, wenn du ein Messer hast, dann hältst du das da drunter und dann spiegelt das Logo.
Also, da musst du schon gut das Logo erkennen. Ja. Ja, da musst du schon so ein bisschen das, genau, Gefühl für haben, welche Marke, welches Logo hat. Aber es ist schon so, dass uns auch viele Kunden ansprechen, sie hätten das und das in dem Hotel gesehen. Also das befruchtet sich natürlich. Ja. Also diese Kunden aus dem Haushalt, aber die auch in die Hotellerie gehen und dann die Dinge entdecken. Ne?
Und
bitte?
Ja, und du hast es eben das Beispiel 4 Jahreszeiten genannt, also oder auch Philipp Vogel im Urania, mit dem wir eine sehr schöne Linie entwickelt haben, weil er eben das Thema Iceberg Duck, das spiegelt sich ja überall wieder. Also wenn man da mal gegessen hat, dann weiß man ganz genau, also die Menükarten, alles überall. Ich glaube, da ist es ja auch so, dass du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du ein Gericht beispielsweise, wo du typisch für Dimsum diese Bambuskörbe hast,
genau.
Dann öffnest du es, hast da einen kleinen, liebevoll gestalteten Flyer, der oder Flyer ist der falsche Ausdruck, wie eine kleine Menükarte eigentlich so zusammengefaltet. Überall spielt diese Ente letztendlich mit und genauso eben auf dem Porzellan. Und da hat er ja ein sehr umfangreiches, sehr, sehr schöne Story abgebildet. Und das
Apropos, ja, er war ja nun gerade da und dann dachten wir, also wir haben diese Serie schon sehr lange, jetzt ein paar Jahre mit ihm, und es kommen immer mehr Kunden halt eben und fragen, ob sie das kaufen können. Und jetzt haben wir mit Philipp gesagt, lass uns das doch also auch im Handel verkaufen.
Ja, bitte.
Und deswegen haben wir dir hier auch als kleines Mitbringsel da die Signature-Artikel mitgebracht. Wir haben mit Philipp ein Event gemacht im Dezember.
Habe ich gesehen, toll.
Und genau, das ist so ein Becher, kannst du für Champagner, Drinks, aber ich habe jetzt auch Matcha gehört, also vielseitig einsetzbar.
Also es ist vor allem, und da fängt es ja auch schon an, es ist wirklich wunderschön eingepackt. Also auch da das Auge packt auf alle Fälle mit aus. Ich mache das jetzt einfach mal parallel. Wie qualifiziert sich denn ein Restaurant oder eben ein Hotel für Dibbern? Also guckt ihr euch aus, wer es sein könnte? Oder melden sich die Leute mittlerweile sogar und sagen, wir hätten gerne eine Signature-Edition?
Ja, viele kommen tatsächlich auf uns zu und das ist, also, das kann für die Tea Time sein, ja. Das ist wie bei Philipp jetzt in dem Restaurant so, dass es angeknüpft ist an die Speisen, ja. Aber genauso, also häufig kommen auch Hotels auf uns zu, Interior Designer, die sagen, wir arbeiten gerade konkret an dem und dem Hotelprojekt. Dann übermitteln die uns Moodboards, sagen, das entwickelt sich gerade so in die Richtung. Wir möchten gerne, dass die und die Töne auch auf dem Porzellan sich widerspiegeln. Und könnt ihr eventuell Vorschläge machen? Oder es gibt eben den Fall, dass ganz konkret jemand auf uns zukommt und sagt, ich habe irgendwie das Motiv. So war das zum Beispiel bei Philipp. Der hat gesagt, er möchte unbedingt dieses Dekor gerne auf das Porzellan bringen. Und so hat sich dann das auch gemeinschaftlich entwickelt.
Also wir werden das natürlich auch als Begleitmaterial auf Instagram weiter posten, was eben wahrscheinlich wirklich unmöglich an den Kopfhörern gewesen ist. Das Geräusch, als ich diese was ist das, eine Tasse, ne? Ja. Eine ganz klassische Tasse, ja. Allerdings Becher. Keine Henkeltasse. Ja. So ein bisschen asiatisch logischerweise angehaucht. So wunderschön. Ich habe von Philipp mal geschenkt bekommen eine, ich nenne es jetzt mal Müsli-Schüssel, ist es natürlich nicht, aber auch mit der von ihm kreierten Duck in eurem Stil in einer Dibbern-Schüssel drinne. Mein absolutes Lieblingsschüssel. Jetzt habe ich hier ein zweites Teil. Und wenn man jetzt einfach mal auf den Boden guckt und sieht Dibbern und dann dieses X-Berg-Duck, dann sind wir genau da angekommen, wo wir seit 5 oder 10 Jahren sind, nämlich Kollaboration, sind ein totales Ding geworden. Dieses X steht mehr oder weniger überall und ist eigentlich ein totaler Ausdruck von angekommen im Cool, oder?
Mhm. Ja, und ich glaube, also in 4 Jahreszeiten toll. Haben wir auch schon einfach drüber gesprochen, weil da auch Kunden eben fragen, das ist ja auch eine schöne Sache, das weitergeben zu können und zu sagen, okay, lass uns das zusammen verkaufen. Aber es gibt natürlich auch andere Kollaborationen, wo wir jetzt, die jetzt nicht vielleicht aus der Gastronomie kommen, sondern vielleicht als Marken. Ja, das war aber allerdings Ausstattung von so einem vom Zentrale.
Okay, aber wie ist denn das? Ihr müsst natürlich nichts sagen, aber es wäre schön. Womit muss ich denn rechnen, wenn ich als Hotel sage, oder sagen wir Restaurant, womit muss ich denn rechnen, wenn ich sage, ich habe Bock, eine Kollektion zu machen für das Restaurant Studio Gastro und ihr sagt auch, das würde in unser Portfolio reinpassen. Die Geschichte, die wir gerade erzählen wollen, die kann da an der einen oder anderen Stelle miterzählt werden. Reden wir davon von Unsummen oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, also Porzellan hat für jedes Restaurant seinen Preis und wenn man es ein bisschen personalisiert, dann ein Tick mehr.
Also es ist schon ein Aufpreis natürlich zu dem normalen Weiß. Und wie eine Sonderanfertigung funktioniert, ist, also du musst halt diese Drucke bestellen und diese Druckbögen haben halt eine Mindestbestellwert. So. Und wir sind ungefähr so bei 150 Stück pro Artikel. Das ist aber schon deutlich geringer als, sag ich mal, bei anderen, weil wir sind eine Manufaktur. Wir wollen das eben auch auf kleinen Stückzahlen möglich machen. Und dann, je mehr du bestellst, desto günstiger wird es dann auch pro Artikel natürlich, weil diese Bögen werden dann einfach in der Menge günstiger. Du kriegst mehr Artikel auf die Bögen rauf und diese Druckbögen kannst dann eben halt, dann wird der Stückpreis günstiger, ja.
Und es kommt ja darauf an, was du willst. Willst du beispielsweise...
Einmal alles.
Ja.
Dessertteller, Vorspeiseteller, ja. Alle Farben.
Nee, ich meine auch von dem, genau, auch von dem Farbkonzept eben, oder willst du zum Beispiel, kannst du ja auch grün. Mit Golddekoren.
Wir nehmen das Studio Gastro grün und das Studio Hebel orange. Also wir müssten orange und grün miteinander kombinieren. Und
zwei Farben schon, das ist auf jeden Fall schon mal teurer als eine Farbe, ja. Oder auch wenn du sagst nur ein Logo, das ist so, sag mal, kann ja so ein Euro Münze groß sein, wenn es jetzt ein größeres Emblem ist. Es ist auch teurer, mehr Farbpigmente und dann mehr Farben, eben du hast gesagt grün und orange. Ja, also kann man jetzt schlecht so sagen, aber es ist halt einfach teurer als der Weißpreis. Ist jetzt nicht das Dreifache, aber es kommt auch auf die Stückzahl an. Wir machen auch nur einen Teller, der ist dann aber vielleicht sehr teuer, weil du musst ja alle Prozesse anstoßen wie für 300 Teller. Ja.
Und den Kreativprozess, also was, wie jetzt zum Beispiel das Studio Gastrogeschirr aussehen könnte, habt ihr das in einem Art Department oder würdet ihr da ganz eng mit mir zusammenarbeiten und würdet sozusagen das, solange es dem guten Geschmack dient, was ich gerne hätte, das macht ihr dann auch?
Also das hängt ganz davon ab, wir können das komplett für dich entwerfen, aber weil wir eben das Team haben, aber es gibt genauso auch Kunden oder Kundinnen, die auf uns zukommen und ihre ganz konkreten Vorstellungen haben, so ich will unbedingt das Logo in der Größe, und das ist wirklich interessant. Das ist wir haben letztes Jahr für eine größere amerikanische Firma etwas entwickelt, ist aus dem Möbelbereich kommen die, und die haben eben auch in ihren Stores haben die überall Porzellan, weil die Cafés haben, die haben immer so ein F&B-Outlet, und da haben sie ganz spezielle Vorstellungen gehabt, wie eben das Gold-Logo da platziert werden soll, welche Größe. Und da war das jetzt ein anderer Fall so, dass die eben mit ihrem Wissen auf uns zugekommen sind und wir eigentlich quasi das dann nur noch umgesetzt haben.
Aber anderes Beispiel, zum Beispiel das Borolack in Zürich, da haben wir jetzt auch...
sehr, sehr geiler Platz.
Ja, über tolle Inhaberfamilie, und da haben wir ganz eng miteinander zusammengearbeitet. Da war es das Erste, was wir gemacht haben, war In-Room-Dining, und jetzt als Nächstes haben wir die Lobby letztes Jahr gemacht. Und da haben wir uns die Architektur angeguckt, was sind so prägende Elemente, Design-Elemente der Lobby, und letztendlich haben die so eine ganz beeindruckende Kuppel, und da hat eine Designerin aus unserem Team eben Elemente aus dieser Kuppel genommen und das eben in Gold auf den Teller gebracht, und sieht super schön aus. Haben wir sozusagen anhand der Architektur und Innenelemente entwickelt. Und das Vierjahreszeit zum Beispiel, die haben von denen kamen die ganzen Vorgaben für das Design, weil die auch mit einer Agentur zusammenarbeiten, Bellmann Weber, die haben dir sowohl für den Grill als auch für die Lobby, also Wohnhalle, da eben das Designkonzept gemacht, und das trotzdem in enger Zusammenarbeit.
Am Ende hat es wahrscheinlich Frau Peters gemacht. Die hat ja, glaube ich, das strenge und sehr geschmackvolle Regiment im Hotel für Jahreszeiten, für die Innenausstattung zuständig zu sein. Ja. Da hat sie wahrscheinlich auch ein gutes Wort mitgeredet. Und es spricht ja für sich. Also das Resultat sowohl in der Wohnhalle als auch vor allem im Grill, finde ich, spricht wirklich für sich.
Ja, was vor allen Dingen da unglaublich war, wir hatten mehrere Treffen im Hotel, mit welcher Vorbereitung und Präzision die das gemacht haben. Also die waren in London, haben sich da wirklich zig Tea Times angeguckt. Ja, haben die ganzen Karten mitgebracht, Fotos, wollten einfach wissen, wie wird es in London gemacht. Und das war echt ein langer Prozess, weil es halt einfach so eine Experience, neudeutsch so ist. Ja? Ja. Wenn du da, und jeder Artikel ein anderes Design, und ja, mit extrem viel Hirnschmalz eben und Kreativität wurde dieses Konzept umgesetzt.
Und das stellen wir immer mehr fest, dass das eine viel größere Rolle inzwischen spielt, weil der Kunde, es gibt den sicherlich den Gast, der das nicht wahrnimmt, ja, oder aber unterbewusst garantiert das Gesamte. Ja, es ist ja wirklich bis ins kleinste Detail. Und das finde ich so interessant, wie das in unterschiedlichen Hotels, Restaurants sich dann widerspiegelt und eben bis ins letzte Detail auch auf dem Porzellan zu erkennen ist.
Weil ihr gerade davon, oder Ben davon sprach, mit dieser Glaskuppel, und dass sich dann euer Design-Department das ganz genau angeguckt hat, um ja im besten Sinne ja aus dem Produkt des Kunden herauszukommen. Gibt es die Möglichkeit eigentlich im Porzellanbereich noch etwas zu erfinden, was es bisher so nicht gegeben hat und was beim Essen oder beim Trinken tatsächlich einen Mehrwert darstellen könnte? Oder ist die Messe an Einfallsreichtum gelesen? Teller, Untertassen,
also, fertig. Es kommt darauf an, welche Möglichkeiten technische man wahrscheinlich hat. Aber ich meine, es gibt natürlich jetzt genug Apps, die fotografieren deine Speise. Und dann weißt du ganz genau, wie viele Kalorien, Nährwerte du da drin hast. Aber ein Teller, der das analysieren könnte, wäre natürlich Wahnsinn.
Ach so, so denkst du. Okay,
nee, ja, denke ich mal. Ja, aber ich meine, die technischen Mittel und Analysen.
Wie gemein.
Ja,
ich würde unheimlich gerne weiteressen, aber mein Teller sagt mir, ich darf nicht weitergehen.
Aber ja, ich finde es krass, dass es dann eigentlich über das Foto dann letztendlich jetzt kam, ja, und du das jetzt so analysieren kannst. Aber sonst, Keramik wird ja unglaublich viel auch in der Industrie verwendet. Das haben wir jetzt weniger. Wir verwenden es für Leuchten oder verkaufen es an Unternehmen, die Leuchten herstellen.
Es gibt
ja, aber wir sind offen für jede Idee. Also.
Ja, und immer wieder versuchen wir auch Dinge an, also die Materialität irgendwie herumzuprobieren. Was können wir eventuell noch verändern mit matten Oberflächen? Also ja, das ist wirklich dann auch Handwerkskunst.
Also ich war gestern, heute, da wir aufzeichnen, ist, was haben wir heute? Dienstag, Mittwoch. Gestern Vormittag war ich im Flagship Store Hohe Bleichen in Hamburg und habe mit dem mal reingezogen. Ist im Vorbeigehen mir immer aufgefallen, ist für alle, die aus Hamburg kommen oder sich mit in Hamburg auskennen, nebendran ist das die ehemalige Bank, das Edmondo Restaurant. Ich glaube, Ludwig Reiter ist da auch. Also ihr seid in der Ralph Lauren ist am Ende der Straße. Also ihr seid sozusagen sehr gut eingebettet. Und was mir aufgefallen ist, als ich reingekommen bin, erstmal sehr freundliches Personal tatsächlich. Die haben auch keinen Schiss bekommen, dass ich einen Hund in einem Porzellanladen dabei hatte, ganz im Gegenteil. Es war unglaublich bunt. Das fand ich irgendwie schön. Also man kam rein und man hatte viele, viele Farben und, weil du es eben angesprochen hattest, auch viele Vasen, die, ich habe dann drunter geguckt, nicht Dibbern gebrandet sind, sondern von
Panini zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Was mir dort besonders ins Auge gestochen ist, waren die Kaffee-to-go-Becher. Die fand ich richtig cool. Also sowohl die in Weiß mit ich glaube, Lederumrandung am Griff in Farben, als auch Unifarben in, also komplett farbig. Da könnte ich mir vorstellen, das ist ein richtiges It-Piece, oder?
Total, ja. Also so kommst du natürlich ein bisschen weg von zu Hause und machst das Produkt, wie Jan eben auch gesagt hat, erlebbar im Auto oder U-Bahn. Ist halt dann schon fast so ein Accessoire-Artikel, ne? Ja, und da machen wir zum Beispiel aber auch ganz viele Individualisierungen. Also für Clothes zum Beispiel haben wir mal einen gemacht mit einem Logo drauf, den die dann verschenkt haben an Kunden.
Für Hotelgruppen ganz unterschiedlich gestalten wir die, aber es ist eben auch eine deutlich nachhaltigere Lösung, als wenn du eben deinen Pappbecher dann wieder wegschmeißt. Und du kannst ihn ja immer wieder verwenden. Du kannst ihn auch im Office ohne Decke nutzen und ja.
Und ich finde, dass einfach ein Tee oder ein Kaffee, der schmeckt aus Porzellan anders als wie beim guten Wein. Ja, also schmeckt natürlich aus einem feinen Weinglas anders.
Also bei Tee bin ich voll bei dir. Ich finde an den Geschmack vom Kaffee-to-go-Becher hat man sich gewöhnt. Das finde ich jetzt nicht wild. Aber Tee zum Beispiel würde ich auch sagen, je dünner das Porzellan, desto leckerer schmeckt. Also man zelebriert es, glaube ich, irgendwie ein ganz bisschen anders. Und weil du, Jan, gerade eben von Wegwerfkultur gesprochen hast, es geht ja auch um eine ästhetische Nachhaltigkeit, die ihr mit Dibbern an den Tag legt. Also ein Design ist quasi erst dann gut, wenn es in 20 Jahren noch genauso relevant ist wie heute. Das bedeutet, ihr guckt wie viele Jahre voraus, wenn ihr eine Linie neu auf den Markt bringt, ob die dann noch ein Thema sein könnte oder ist das in eurer DNA drinne, dass es sozusagen eine Relevanz hat, die einfach die Jahrzehnte überleben wird?
Also für uns ist es sehr wichtig, dass wir eben nicht jetzt irgendwie permanent neue Formen und Linien herausbringen, sondern so das Gesamtbild, wenn du auf die Kollektion schaust, das ist uns wichtig, dass da auch eine Linie zu erkennen ist. Ja, und natürlich ist es schön, wenn du irgendwie ein Design entwickelst, was zeitlos ist und was in 20 Jahren genauso noch in Frage kommt. Aber das ist ja auch wirklich schwer, das herauszuarbeiten. Und wir haben gesagt, wir bewusst uns dafür auch entschieden, dass wir das eben sehr durchdacht machen und dann lieber weniger, aber dafür dann das Gesamtbild abrunden und eben langfristig in der Kollektion aufnehmen.
Ja, zeitlose Formen. Und das Besondere bei dem Bauenscheiner ist ja das Material. Und das soll zur Geltung kommen. Und klar, gibt es auch Formen, wo man sagt so, hui, was haben wir denn da mal gemacht? Aber wenn man sich so die Kollektion ankommt, ist sie schon sehr zeitlos. Und es ist halt nicht so, dass wir sagen, wir haben Serie A, B, C und du musst dich einmal dafür entscheiden und dann kaufst du davon Teetassen, Kaffeetassen, Suppenterrine und so weiter. Das hat sich auch komplett verändert, sondern du kaufst einfach, wie du isst. Ja, also wenn du zum Beispiel bei uns in den Laden gehst und fragst, und die für zu Hause was kaufen möchtest, dann fangen wir so an zu fragen, wie du isst. Und dann suchen wir die entsprechenden Formen und Produkte aus der Kollektion aus. Und das ergibt dann trotzdem ein stimmiges Gesamtbild. Aber früher war das ja eher so, du hast dann gesagt, du kaufst jetzt die Serie Elisabeth und davon gibt es dann halt Suppenteller, Butterdose, Terrine und so weiter. Und das haben wir ja halt eher nicht, sondern es ist halt an einem Kollektion, so, die auf dem Prinzip des Mix and Match basiert.
Was ist denn Made in Germany bei euch wert? Also es steht auf den Produkten drauf, weil es eben auch Made in Germany ist. Ist Made in Germany noch was in der Branche?
Also Made in Germany ist inzwischen schon wirklich auch in unserer Branche ein Alleinstellungsmerkmal. Aha. Es gibt nicht viele, die das überhaupt noch in Europa so fertigen. Und ja, könnte man sagen, so, ja, das ist jetzt romantisch, ne? Es ist schön, dass wir das hier so aufrechterhalten, aber wir machen das ja aus voller Überzeugung, weil wir eben diese Qualität hier so herstellen können. Und B, es ist auch so, dass du könntest ja beispielsweise sagen, okay, ich gehe jetzt eben nach Fernost, ich suche mir eine Produktionsstätte, die das deutlich günstiger für uns herstellen kann. Aber neben dem Aspekt, dass das eben dann einmal quer über die Welt irgendwie verschifft werden muss, ist es ja auch einfach so, dass du viel unflexibler bist. Ja, wir können total schnell reagieren. Also wenn wir zum Beispiel mal an die Corona-Pandemie zurückdenken, ja, an die Situation, wo man eben schnell agieren musste und reagieren musste. Und das ist jetzt ein riesen wichtiger Vorteil für den Standort Deutschland, hier vor Ort eben zu sein.
Und hast du zufällig mal dieses Instagram-Video gesehen, wo so eine Influencerin erzählt, sie mahnt zur Vorsicht, weil sie hält da so einen Keramikbecher in die Kamera und sagt irgendwie, ihr seid vorsichtig, wenn ihr das kauft, bei Marke XY, das wird in Asien hergestellt und da sind Inhaltsstoffe, Blei, sagt sie zum Beispiel, Cadmium, die halt eben löslich sind und gefährlich sind. Und das, also auch im Zuge natürlich der Nachhaltigkeit, produzieren wir einfach auch da, also ist uns das wichtig, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das eben komplett zu kontrollieren. Also wir sind komplett Cadmium- und Bleifrei. Wenn du tatsächlich da manche Dinge kaufst, weißt du halt nicht, was drin ist, wie das produziert ist. Es ist krass, wenn du dir diese Produktion anguckst, wie die teilweise herstellen und was für Mittel die benutzen, die hier nicht erlaubt sind oder eben nah an Schwellenwerten sind.
Gibt's sowas wie Werkskontrollen? Dass da jemand unangemeldet vorbeikommt, so gesundheitsamttechnisch. Aber gibt's das generell, dass jemand da mal vorbeiguckt, was kommt eigentlich hier in die Teller rein?
Klar, also du hast beispielsweise, wenn du jetzt neue Produkte auf den Markt bringst, ja, und wir verschicken die auch in die Welt und da gibt's zum Beispiel eine der höchsten Anforderungen, nennt sich California Preposition und da musst du wirklich einen Testbericht haben, du musst das alles belegen, dass das eben Cadmium und bleifrei beispielsweise ist. Spielen auch andere Punkte eine Rolle, aber das musst du dokumentieren, wenn du das nach Amerika
schickst. Du schickst es zum Labor und dann kriegst du so ein Zertifikat.
Unabhängiger Gutachter.
Keramikbüro, ja. Okay. Labor. Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Ach.
Da haben wir auch diese Stabilitätstests gemacht. Was du von denen
gerade erzählt hast.
Das ist das gleiche Labor. Die machen aber auch für die Industrie, also Keramikindustrie, für zum Beispiel werden ja auch in Batterien Keramik und so weiter verwendet. Und die machen halt auch solche Tests da. Ja.
Gibt's bei einem klassischen Dibbern-Teller eine Sollbruchstelle? Gibt's die eigentlich immer, eine Sollbruchstelle?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also es kommt auch vor allen Dingen gerade in der Gastronomie sehr auf das Handling an.
Doch, es gibt eine, das
oder
ist
der Henke, den Teller wirft.
Der Henke, also in der Massenherstellung wird der Henke per Roboter angebracht. Und das ist eine fragile Stelle. Und
deswegen
bei uns
ist
zum Beispiel,
hier auch kein Henkel.
Ja, so, wir produzieren zwei Unterschiede, also Henkel und Tasse unterschiedlich und garnieren das an. Das heißt also, das wird wie so in, sieht manchmal aus wie in der Patisserie eigentlich. So, es wird eben mit einem Pinsel dann angarniert. Und
wirklich?
Im ungebrannten Zustand werden diese beiden Henkel und Tasse miteinander verschmolzen. Also es wird eine Verbindung hergestellt. Und dann ist es eins. Und deswegen, wenn zum Beispiel bei uns eine Tasse unterfällt, bricht sie da eher nicht. In der Massenherstellung würde das da brechen.
Warum ich eben ganz kurz auf dieses Made in Germany so eingegangen bin oder angesprochen habe, Jan, hat natürlich auch einen Hintergrund, weil am Ende muss man es ja einfach mal so sagen, ihr seid eine traditionelle deutsche Manufaktur, die im 21. Jahrhundert florieren kann, weil ihr eben, du hast das glaube ich selber gerade angesprochen, auf radikale Qualität setzt. Ist diese radikale Qualität, um es noch einmal ganz kurz zu penetrieren, also ab welchem Punkt unterscheidet sich eine radikale Qualität von einer, sagen wir mal, guten oder sehr guten Qualität? Also sind das die Tests, die andere Standards haben? Ist es tatsächlich die Materialien, die andere Standards? Habt ihr bessere Porzellan? Was ist denn das? Wie nennt man die?
Inhaltsstoffe?
Nee, die Leute, die das machen.
Ach so. Porzellina.
Wirklich?
Das sind die Porzellina, ja.
Kein Scheiß. Wirklich? Ja, ja. Die Porzellina. Das wird auch nicht gegendert. Die Porzellianer.
Oder, ja, es gibt eine Ausbildung. Aber viele, wir haben total viele Quereinsteiger auch, muss man sagen. Aber die das natürlich dann schon praktizieren und bei uns machen. Ja.
Porzellina finde ich toll. Das aber, ist ja wirklich schön.
Ja, also woran merkst du das, dass die Qualität sich verändert? Also ganz klar, wie du es eben schon gesagt hast, du merkst es am Bruch. Ja, das ist ein gutes Beispiel in der Gastronomie. Wir sind ja da immer im Austausch und ja, unsere Produkte sind eben aufgrund der Tatsache, dass sie in Deutschland hergestellt werden und wir immer noch viel, viel Handarbeit bei uns stattfindet, sind sie dadurch auch teurer. Aber sie brechen wirklich deutlich weniger und niedriger und die messen das, also wir haben ja auch größere Kunden, beispielsweise die Lufthansa First Class, beliefern wir schon seit vielen Jahren, über 20 Jahre inzwischen und die achten natürlich schon sehr stark darauf, wie häufig sowas auch bricht. Und wenn wir da jetzt wirklich ein Qualitätsproblem hätten, dann würden wir schnell darüber informiert oder wahrscheinlich ausgetauscht werden. Und da wird eben immer wieder auch auf die Qualität gesetzt.
Habt ihr jetzt in der die erste Klasse in der deutschen in der Lufthansa ist ja neu seit ein paar Jahren, glaube ich.
Genau.
Habt ihr dafür eine ganz neue Linie entwickelt oder ist die gleich old geblieben?
Neu. Also viele Artikel wurden ausgetauscht.
Die war ja schon recht old, die erste Klasse. Also vom Hörensagen. Ich bin da noch nicht mitgeflogen. Aber da dachte ich mir, die Lufthansa, die könnte eigentlich mal eine schöne.
Ja, ich meine, die müssen natürlich auch nachziehen, weil du so siehst, was die anderen Airlines machen. Haben da eben neue Artikel ergänzt. Das ist so ein Prozess. Und die Allegis fliegt ja auch nicht auf allen langen Strecken. Aber ja, es ist ein neues Konzept auch, ja.
Mit neuen, genau, auch Dekore, die eingesetzt werden, es werden dann neue Formen entwickelt dafür, also das ist, ja, ein längerer Prozess, aber auch das erleben wir auch mit anderen Kunden, die dann immer mal wieder auch was Neues ausprobieren wollen oder eben eigene Formen kreieren.
Aber was ich nochmal zur Qualität sagen wollte, was du eben gefragt hast, also zum Beispiel, um das mal ein bisschen, Hintergrund zu geben, also Inhaltsstoffe, ja, zum Beispiel. Wir verwenden halt das Calciumphosphat zu 50%. Das ist ein teures Material. Das ist schon mal teurer als in der Porzellanherstellung. Andere Hersteller im Ausland zum Beispiel, die gehen möglichst runter mit diesem Wert, weil das eben ein teurer Inhaltsstoff ist. Dadurch ist das aber auch nicht so stabil in der Masse. Wir zum Beispiel drehen die Teller und pressen sie nicht. Das heißt, wir haben so eine homogene Masse. Es ist wie ein Teig oder eine Knete. In der Massenherstellung hast du eine isostatische Presse, da wird Pulver unter Hochdruck zusammengedrückt. So eine Maschine kann 1000 Teller am Tag machen.
In die Form quasi.
Ja, genau. Und wir drehen sie und dadurch hast du eine höhere Materialdichte. Und der Scherben ist an sich dicker. Das sind aber
der Kosten. Der, was?
Der Scherben.
So, ja. Der Scherben.
Der Scherben.
Ich kenne nur die Scherben.
Genau, das dann, wenn es kaputt geht. Aber der Scherben ist sozusagen das Material. Ja.
Ach. Was wir heute alles lernen. Ja.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Liebe Herdakrobaten, Messermaestros, Service-Ninjas und alle, die mehr Meersalz im Blut haben als in der Brühe. Gleich zu Beginn dieser Werbung präsentiere ich schon mal den Beifang des Jahres. Die ersten 20 Neukunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von 100 Euro. Ein kurzer Disclaimer on top. Das hier wird eine Business-to-Business-Werbung, also B2B. B2C, die Consumer, ihr dürft natürlich bleiben, aber ihr seid jetzt offiziell die Leute an der Bar. Ihr nippt am Wasser, ihr tut wissend und nickt bei so Worten wie Sous-Vide. Wir merken nichts. Also, jetzt reden wir über einen Partner, ohne den Gastronomie wäre wie Fisch ohne Wasser, Küche ohne Pass oder ich ohne Flachwitz, also undenkbar. Es geht um das Frische Paradies. Seit über 150 Jahren ist das Frische Paradies der sichere Hafen der Profiküche. Wenn Kulinarik ein Ozean wäre, Freunde, dann wäre das Frische Paradies kein Kanu, sondern ein riesengroßer Tanker. Mit Sternecrew, Fernglas und natürlich Butter an Bord. Und nein, das Frische Paradies ist kein Lieferant. Das ist ein kulinarischer Hotspot. Ein Ort, an dem Ideen sprudeln wie Champagner auf einer Küchenparty. Nur ohne den Kater am nächsten Morgen. Vor allem bei Fisch, Meer und Meeresfrüchten reden wir hier nicht über Planschbeckenqualität, sondern über offene See. Große Wellen, große Küche, große Liebe zum Produkt. Hier trifft sich die Branche, hier wird diskutiert, gelernt, probiert und hier wird der Nachwuchs gefördert. Rückenwind statt Gegenwind, Segel statt Sturm. Und das Beste, das Frische Paradies kann beides. Für Profis, ein starkes Partnerprogramm und für die Leute an der Bar, die gerade ihr Wasser nippen, die privaten Genießer, die Genusskarte, ganz ohne Gewerbeschein. Übersetzt heißt das, Profis kochen, Genießer genießen, alle sind happy. Und jetzt komme ich zum Filetstück für euch Gastronomen. Wenn ihr noch kein Kunde seid, gibt es 10% Rabatt. Und zwar auf eure Erstbestellung. Kein Haken, kein Hai, nur ein guter Deal. Und so geht's. Ihr schreibt eine Mail an neukunde@frischeparadies.de. In den Betreff kommen die Worte Studio Gastro. Und dann packt ihr eure Kontaktdaten und den Gewerbeschein mit rein. Zack, willkommen an Bord. Und jetzt nochmal zum Beifang des Jahres. Die ersten 20 Kunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von um die 100 Euro. Also ich sag mal so, wenn das kein Fang des Tages ist, ist die Nordsee ein Kinderpool. Und kurz und ehrlich, wer Qualität will, Inspiration braucht und einen echten Partner statt Paketdienst sucht, der landet beim Frische Paradies. Also Segel setzen, Mail schicken, Anker lichten. Das Frische Paradies sorgt nicht nur für Genusskompetenz, sondern im Idealfall auch für richtig glückliche Augen. Und ich gehe zurück an den Pass, bevor mir der Fisch wegläuft.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn jetzt wie für die Lufthansa ein neues Service hergestellt wird oder erdacht wird, ob man sich dann mit dem Koch, der Köchin zusammentut und die sagt, ich sehe auf dem Langstreckenflug nach Dallas das und das Menü und dann denkt ihr euch, ja, da sind ja die Teller genau richtig, weil es gibt Spargel.
Also die wollen natürlich schon Produkte haben, die Lufthansa, die vielseitig einsetzbar sind und nicht nur für einen bestimmten Monat, aber wir haben zum Beispiel auch schon mal für die Lufthansa für die Oktoberfestzeit so eine Brotzeitplatte gemacht.
Ah, geil.
Für die ganzen Amerikaner, die nach München kamen, mit Oberst da und so weiter. Das war echt cool. Aber es gibt da ein kulinarisches Team und die gehen natürlich auch mit der Zeit. Also weil das waren zum Beispiel die Sachen, die jetzt auch lange geflogen sind, waren klassische Fahnenteller. Die neueren Artikel sind alles Coupe-Teller, also ein bisschen moderner, ohne Rand. Ja.
Habt ihr könntet ihr euch, wenn ihr euch an den Scherben stellt, könntet ihr irgendwas herstellen? Habt ihr das gelernt?
Also wir haben beide im Werk gearbeitet, aber beide haben wir keine keramische Ausbildung, aber wir haben auf jeden Fall so die unterschiedlichen Prozesse mitwirken dürfen. Aber das ist schon, es erfordert so viel Fingerspitzengefühl. Bist jederzeit herzlich eingeladen, das Thema anzuschauen.
Ja, ich mache einen Napf für Capri. Macht ihr Hundenäpfe?
Nee.
Könnt noch ihr nicht.
Aber es ist doch 100%igen Markt, oder? Das ist doch hundertprozentigen Markt.
Also ich weiß,
es gibt von Hermès und von Cartier.
Wir beliefern Dahler und Company, die diesen Immobilienmakler mit Geschirr für die Stores. Und ich glaube, dass es da auch ein Hundenapf-Logo gibt.
Das müsst ihr machen. Das,
ja. Aber wir verkaufen ihn jetzt bei uns nicht unter Hundenapf. Aber es gibt sicherlich Kunden, die halt auch ihren Hunden.
Auf jeden Fall. Ja. Find ich eine gute Sache. Also das würde ich natürlich sofort machen, mich da mal mit euch an den Scherben zu stellen und eine Keramik. Sind das mehr PorzellanerInnen oder Porzellaner, die bei euch arbeiten?
Ich finde, das ist gut ausgewogen.
Ja, sehr ausgewogen. Und die rotieren auch alle immer. Das ist total
im wahrsten
wichtig.
Sinne. Weil die wieder gedreht. Entschuldigung.
Genau, so ist es in den unterschiedlichen Bereichen. Also es ist nicht so, dass dir eine Person jetzt nur in der Gießerei steht, sondern genauso auch mal in der Dreherei ist oder
und auch nicht in der Accountarbeit. Ja. In manchen Firmen, zum Beispiel nach Akkord, also du musst.
Hätte ich jetzt gedacht, ja.
Weiß nicht.
80 Teller
genau,
in 4 Stunden.
Genau so. Abdrehen.
Oh, Ben, ich habe nur 69 geschafft. Raus, hau ab, verzieh dich, das war's.
Es ist je nachdem, jeder arbeitet anders und zum Beispiel und lernst du vielleicht auch nochmal was Neues, Viskosität, ja, also die Feuchtigkeit des Scherbens ist jeden Tag anders, weil im Winter die Luftfeuchtigkeit niedriger ist als im Sommer, es muss immer eingestellt werden. Das erfordert wahnsinnig viel Know-how desjenigen und er muss sich darauf einstellen, muss gucken, misst diese Viskosität, wenn er zum Beispiel eben was dreht oder eingießt. Und das muss er auch ein paar Mal machen, eine halbe Stunde, bis das richtig eingestellt ist. Und dann weiß er, wie lange etwas trocknen muss, bis du es sozusagen dann in den Ofen stellen kannst.
Und es ist auch immer interessant, wenn du in der Manufaktur bist und du siehst die verschiedenen Abläufe. Und wir erklären es immer wieder gerne, weil es ist wirklich, jeder Schritt ist so wichtig. Also wenn du einen kleinen Fehler irgendwo machst, dann zieht er sich wie so ein roter Faden durch. Also du kannst ihn mal korrigieren, ja, aber da verzeiht eben das Material überhaupt nicht.
Also ich bin wirklich bass beeindruckt, weil ihr sprecht ja wirklich, also ihr seid ja nicht nur zwei Jungs, die ganz offensichtlich etwas vom Vater übernommen haben und einfach mal machen, sondern ihr wisst ja wirklich, wovon ihr sprecht. Wovon ein ganz besonderer Mensch spricht, das hören wir uns jetzt gleich mal an. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die ersten beiden hat er wieder gelöscht, weil eigentlich wirklich schickt er keine Sprachnachrichten. Ich glaube, das zeigt schon mal, wie wichtig ihm das gewesen ist, sich hier äußern zu dürfen mit dem Verbund von lieben Grüßen. Wir hören mal rein.
Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Berlin. Freue mich, dass ihr alle im Podcast-Studio zusammensitzt. So viele liebe Menschen zusammen und vor allem Menschen, die so viele tolle Sachen machen. Grüße gehen raus und erzählt ruhig mal ein bisschen von unserem geilen Entengeschirr, was wir machen. Ich kann nur sagen, Dibbern für mich nach wie vor beste Marke und den härtesten Scherben. Erklärt das mal den Zuhörenden, weil das war für mich damals der Gamechanger, warum ich euch noch mehr mochte, als alle anderen, die auch schönes Porzellan herstellen. In diesem Sinne, liebe Grüße gehen raus.
So, Philipp Vogel schickt also nicht nur liebe Grüße, sondern direkt einen inhaltlichen Arbeitsauftrag. Finde ich toll. Blöderweise haben wir über Scherben schon gesprochen, aber nicht über den expliziten.
Aber er kannte den Begriff.
Guck mal, er ist schon richtig im Thema drin. Herr Philipp und ich sind jetzt die Porzelliner. Sag's dir. Ja, also jemand wie Philipp, selber als Mensch, aber auch das Urania als das Drumherum, ist höchstwahrscheinlich, wir haben es vorhin kurz angesprochen, ein richtig dankbarer Kunde, oder? Ja. Weil es einfach Bock macht.
Total. Also das können wir sofort so unterschreiben, wie du sagst. Weil es ist ein ganz, ganz toller Austausch mit. Also Philipp ist ein großartiger Mensch und wir haben ihn häufig, also jetzt haben wir gemeinsam dieses Event gerade in Berlin gemacht, aber wir kennen ihn schon über viele Jahre und tauschen uns wahnsinnig gern mit ihm aus. Und ich finde auch, wenn du dir eben dieses ganze Konzept anschaust und jetzt speziell jetzt auch aufs Porzellan, du siehst, mit wie viel Liebe er da auch da rangeht und sich Gedanken dazu macht. Und das Einzige, wo wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, ist einfach im Bereich Fußball.
Also er ist FC Köln,
genau,
ne? Und ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Was bist
als
du?
Als Hamburger Jungen natürlich HSV-Fan.
Ich bin ja Frankfurter Assi, das heißt, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan durch und durch. Schwierige Zeiten. Für den HSV läuft es deutlich entspannter, als man es gedacht hätte.
Auf dem Platz, ne? Auf jeden Fall, ja.
Also, ja, auf dem Platz, aber das andere gehört ja auch irgendwie dazu. Du bist auch HSV, oder was? Ja. Aber da seid ihr noch nicht in die Vorstandsetage durchgedrungen. Da ist, glaube ich, können wir ja rauspiepsen, dass ihr die ganze... der da rumsteht, ne?
Aber wir hatten HSV-Spieler, die bei uns immer eingekauft haben. Das kam irgendwie über Ronny Wulff, der war früher mal Präsident beim HSV. Aha. Und dann, wie hieß er noch, der Argentinier, der für so wahnsinnig viel Geld gekommen ist oder nur kurz gespielt hat, Santorini oder irgendwie so.
Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber...
Der kannte Dimmern.
Ja, die haben dann irgendwie bei uns gekauft. Ah, ja. Also ich weiß auch nicht, ob die sich dann darüber unterhalten haben.
Aber guck mal, wenn ihr da angekommen seid, dass die Fußballer, die ja normalerweise Sneaker und alles kaufen, was blinkt, blinkt, Porzellan als It-Teile, dann ist es schon mal richtig geil, oder?
Ja, wär wünschenswert, wenn wir da so ein paar Fußball-Influencer hätten oder so, die uns richtig feiern. Vielleicht ja über Anton Schmaus, der ist da ja ein bisschen näher dran, aber... ja, aber es gibt natürlich
aber das
auch.
Dann wiederum deutsche Nationalmannschaft, ne?
Ja, stimmt. Aber mit dem arbeiten wir ja wirklich lang schon zusammen.
Ah ja? Ja. Auch mit seinem Restaurant?
Ja,
oder?
Genau, in seinem Restaurant.
Auch da gehen ganz liebe Grüße raus, Anton, super Typ. Ja. Wirklich, einfach ein lustiger Vogel. Muss immer lachen, freue mich immer, wenn ich ihn sehe. zuletzt bei Chefs in Town hat er gekocht und guter Typ, ne?
Der war bei uns auch schon im Werk, das letztes Jahr, ja.
Wo genau ist denn das? Also ich habe es ja vorgelesen, aber wo orte ich denn das?
Hohenberg an der Eger ist an der tschechischen Grenze.
Ah, okay.
Südlich von Hof, also nördlich von Bayreuth.
Als Bayerischer Wald die Ecke.
Nee, das ist noch
Fichtelgebirge.
Noch? Ah, okay.
Also es verläuft wirklich an der tschechischen Grenze entlang und bist ja eine Stunde von Bayreuth entfernt ungefähr.
Okay, ich habe das eben nur deshalb rausgehauen. Ich erinnere mich, dass ich mal beim Luki Maurer im Hotel war und das mit der Wanderung verbunden habe. Da sind wir auch über die tschechische Grenze gewandert. Mhm. Deswegen dachte ich, eventuell stimmt's ja. Aber
ja, wir haben auch letztes Jahr unsere Fahrräder mitgenommen, als wir unten waren und sind da dann auch nach Tschechien gefahren und super schöne Landschaft. Und, ja.
Wie steht ihr denn Polterabend gegenüber?
Keine Berührungspunkte, das Thema ist doch irgendwie durch, oder?
Ist
also,
es?
Ich war, glaube ich, mal auf einem, aber ich weiß gar nicht, ob der Porzellan geschmissen wurde.
Ja, oder dann nimm halt das Thema Scherben bringen Glück. Also ist das
früher haben auch Hochzeitstische eine Riesen oder halt eben so Hochzeitslisten eine Riesenrolle gespielt. Ja. Mittlerweile kennt man ja selber auf den Hochzeiten, wo man ist, da gibt es immer wieder, also wir haben auch bei uns im Laden machen wir die Hochzeitslisten.
Gab es so Gabentische bei Loray und sowas.
Ja, genau. Ja, ja. Die hatten eigene Räume dafür.
Von WMF. Ja, danke.
Die eigene Räume, wo du dann hingegangen bist und das ausgesucht hast. Aber es kommen viele Leute bei uns natürlich in den Laden, um zum Beispiel auch noch Dinge zu kaufen oder sie legen auch Hochzeitslisten an. Es kommen ja auch Leute, haben dann schon was, bring's zusammen oder das ist auf jeden Fall, hat es nicht mehr so die Bedeutung, wie es früher hatte.
Aber ist es noch ein Ding, dass man Porzellan-Service als Mitgift irgendwie installiert oder dass sich das Braut und Bräutigam ganz bewusst schenken lassen?
Ja,
weil
ja schon. Auf jeden Fall.
Dibbern-Service ist doch geil.
Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja immer noch so, dass wenn spätestens dann die beispielsweise ja zusammenziehen, zwei Haushalte treffen zusammen, dann entscheiden sie sich oft gerne dafür, irgendwie was langfristig was Neues sich zu kaufen. Ja.
Und wo würde ich denn jetzt als Otto Normalverbraucher, wo würde die preisliche Range, also wo dürfte ich mich drauf einstellen, um zu sagen, ein schönes Service, das sozusagen zeitlos in seinem Design ist und weiß nicht, was ist das dann, 60-teilig oder?
Nein, also du kannst ja auch ganz...
was ist so der Standard?
Eigentlich verkauft man, sag ich mal, auf 6er-Basis mindestens, das heißt also 6 Teller, manche aber auch 8 und 12.
Nehmen wir mal 6 große Teller, dann 6 Frühstücksteller.
Tiefe Teller,
Tassen, Untertassen.
Becher.
Aber auch das zum Beispiel, Frühstücksteller, Manche brauchen das gar nicht mehr, weil die morgens Bowls essen. Ja. Also es kommt da wirklich auf dich selber an. Aber ja, klar, tiefer Teller spielen für Pasta, Salat.
Okay, so ein 6 Personen rundum sorglos Paket. Wo würde das preislich anfangen?
Von, ich würde mal sagen, 600 bis 1500 Euro. Das kann
viel Geld.
Ja. Klar, ja, ist viel Geld, aber überleg mal, wie lange du es benutzt, was du davon hast. Du benutzt es täglich, mehrfach.
Was mache ich, wenn so Trends wie, ich nenne jetzt irgendeinen Namen, Hotel Mio zum Beispiel, die sind ja irgendwann aufgeploppt vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Für mein Gefühl, aber das, da mag ich mich täuschen, ich kann nur für mein Empfinden, es gibt das ein oder andere Restaurants, da ist das wieder weg und die sind wirklich auf, zum Beispiel die Bullerei, die sind wieder auf weiße Teller zurück. Ich meine sogar auch Dippern.
Ja, richtig.
So, muss ich dann dieses Service, was ich für 650 bis 1200 Euro bei euch gekauft habe, das auch mal bewusst vielleicht 1,5 Jahre nach hinten rücken, um einen vermeintlichen Trend mitzunehmen, um dann wieder darauf zurückzugreifen, um zu wissen, jetzt mal ganz ganz romantisch gesagt, was ich von Dibbern habe oder also an Dibbern habe?
Ich fände das eigentlich auch wünschenswert, dass die Leute auch mutig sind, das mehr zu tauschen und zu ergänzen und was für Terrasse, Balkon, was anderes haben als für Frühstück, also ein bisschen mehr Vielseitigkeit reinbringen.
Du kannst es ja auch kombinieren. Du kannst ja auch einen Becher dann aus, wenn du gerne den mit aus Keramik ergänzen willst, so warum nicht? Das kann ja auch zusammen sehr schön aussehen.
Okay, also das heißt, es ist ein kleines Investment, was sich aber auf die Long Distance mehr als lohnen wird. A, was die Qualität angeht, B, was das Design angeht, C, was natürlich auch so ein bisschen die, also ist wahrscheinlich über vielen anderen Luxus. Seid ihr ein Luxusartikel?
Wir sagen Everyday Luxury.
Okay, dann
also schon so, dass du es wirklich jeden Tag nutzen kannst.
Okay, aber dann
ist das extrem wichtig, weil viele Manufakturen, die Produkte entwickeln, die in Handarbeit entstehen, das können ja Skulpturen sein, ja, das können irgendwie du hast vorhin von dem Porzellan erzählt am Anfang des Podcastes, was du noch aus der Kindheit kennst. Ja. Also viele assoziieren damit ja auch ganz empfindliches Porzellan und das ist uns ganz wichtig, das ist bei uns nicht. Wir achten immer darauf, ob das die Formen sind oder vor allen Dingen auch die Materialzusammensetzung, dass du es eben jeden Tag verwenden kannst und für den Alltag. Und deswegen, es ist ja auch nicht so, dass wir für den privaten Haushalt jetzt andere Serien haben, ja, als in der Gastronomie, wo es ja sowieso diesen hohen Alltags- oder die Belastung aushalten muss.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Mein heutiger Werbepartner ist Holy. Und nein, das ist kein Ausruf aus der Küche, wenn am Pass plötzlich alles gleichzeitig fertig wird, sondern die bessere Alternative zu klassischen Softdrinks. 100% Geschmack, Zero Zucker oder, wie man in der Gastronomie sagen würde, volle Aromatik, keine leeren Kalorien. Geschmack ja, Zuckerschock nein. Wir wollen hier funktionieren bis zum letzten Tisch. Holy funktioniert wie eine richtig gute Getränkekarte. Übersichtlich, durchdacht und für jede Situation das Passende. Es gibt Energy, Eistee, Hydration und Milkshakes, also Fokus, Erfrischung, Regeneration und ein bisschen Soulfood fürs Glas. Mehr braucht's eigentlich nicht. Ich selbst nutze Holy je nach Laune und Puls. Beim Sport greife ich zu Holy Energy. Zero Zucker, kein Taurin, dafür Fokus, der stabiler ist als der Reservierungsplan am Samstag. Direkt nach dem Training kommt Holy Hydration, Elektrolyte, Mineralien, Kokoswasserbasis, quasi das Mise en Place für den Körper. Erst auffüllen, dann weitermachen. Und wenn ich später geduscht bin und runterfahre, dann gibt es Holy Eistee. Echter Tee, Zero Zucker, starke Geschmäcker oder, wie man der Gastro sagen würde, Service vorbei, Glas noch voll. Warum passt Holy so gut in die Gastronomie? Na, weil der Job Energie frisst wie der Konvektomatstrom. Der war gut. Lange Tage, wenig Pausen, hoher Anspruch und trotzdem soll der Kopf dabei klar bleiben. Und wie bei jeder guten Karte gilt, die Geschmäcker sind verschieden, die Restaurants auch. Genau deshalb ist bei Holy für jeden etwas dabei. Für die Gastro und genauso für alle anderen. Daher mein Tipp, das Starter Set Deluxe. 14 mal Holy Energy, 14 mal Holy Eistee, 14 mal Holy Hydration und, ihr ahnt es richtig, 15 mal Milkshakes plus Shaker. Regulär 59,99 1,99 mit meinem Code GASTRO gibt's 10% Rabatt. Ihr landet also bei nur 54 Euro. Und ganz ehrlich, das ist das perfekte Mitbringsel. Wenn du deiner Liebsten oder deinem Liebsten zum Valentinstag zum Beispiel ins Restaurant ausführst, hier ist ein Fun Fact, Nachtisch gleich dabei. Also, weareholy.com/gastro, weareholy.com/gastro. Energie rein, Service läuft und wenn nicht, immerhin wach genug, um professionell genervt zu sein.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Guck mal, neben dem Bodenstempel, da steht Made in Germany und daneben
hab ich gesehen,
ist
eine
weiß auf weiß ganz klein eine Jahreszeit, ist das Produktionsjahr. Und das machen wir manchmal auch gerne, wenn man natürlich bei Kunden ist. Warte mal, du da ungefähr. Das ist schon genau
hin. Ja, wirklich weiß auf weiß.
Hast du eine Brille auf?
Sind, ja, danke schön, aber ich habe noch nicht die teuren Gleitsicht eingesetzt. Das kann ich wirklich leider nicht erkennen. Aber ich sehe, dass da was ist.
Genau, das Produktionsjahr. Und das ist aber auch immer schön, wenn man bei Kunden ist und so ein Gespräch hat, ja, geht so viel kaputt oder manchmal kann es ja auch ein Handling-Thema sein oder so oder Diebstahl oder wie auch immer und dann verschwindet viel. Und dann gucken wir drunter und sagen, das ist schon seit 11 Jahren hier bei Ihnen im Einsatz. Wenn wir mal überlegen, wie lange das schon gehalten hat.
Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die vorhin angesprochene Mini-Bowl von Philipp, das ist für mich immer eine Spur etwas besonderer, wenn ich die benutze. Das ist einfach so. Und wenn ich mir dann eben diesen Leitsatz oder diesen Ausdruck Daily Luxury nochmal zurück ins Gedächtnis hole, dann nailst das eigentlich ganz gut. Und dann ist es, glaube ich, auch wieder dem Preis und der Leistung gerechtfertigt, dass man sagt, das ist etwas, was mich jedes Mal beim Benutzen so ein ganz klein bisschen in die Welt reinholt und ich das Gefühl habe, ich habe hier wirklich was Schönes in der Hand und habe hier was ich mir gegönnt habe und was vielleicht nach 2 Jahren Spülmaschine immer noch geil aussieht.
Und du hast es eben beim Teetrinken erwähnt, wirklich ganz viele Leute unabhängig voneinander sprechen mich an, wie gerne sie morgens diesen Tee aus unseren Tassen trinken oder ihren Kaffee und das zelebrieren und diesen Moment der Ruhe genießen. Und es ist ja auch ein haptisches Erlebnis, das du in der Hand hast, diese feine, schöne Porzellan, das sich gut anfühlt. Also das ist eben dieses Everyday Luxury auch zu erleben, ne, und zu benutzen und zu führen.
Wusstet ihr, dass hier im Studio Dibbern Geschirr ist oder habt ihr es natürlich direkt erkannt beim Reingehen, ne? Also man läuft auf so eine Espresso-Bar zu, wo viele Espresso-Tassen, Teetassen, Kaffeetassen stehen. Habt ihr direkt gescannt? Ah, geil, sind welche von Dibbern?
Irgendwie kam uns das bekannt vor.
Aber wirklich, also logischerweise, ihr seht, für mich ist es in erster Linie eine Tasse. Also das ist jetzt keine so dünne Teetasse, wie ich sie von der Tea Time im Jahreszeit zum Beispiel kenne. Das heißt, für mich Cretin ist das eine Tasse. Ich habe es ja vorhin erzählt, ich gucke immer gerne runter, deswegen wusste ich schon seit ein paar Wochen, hier ist also Dibbern am Start. Aber woran habt ihr es direkt erkannt?
Also bei der Serie jetzt konkret ist es die Farbbrillanz. Also das kannst du neben andere, das ist ja das aus der Solid Color Serie, das ist ja vielfach kopiert. Das war eben 82, kam das auf den Markt. Krass. Und
da war ich 3.
Und ja, wenn du es neben die anderen Tassen stellen würdest, du siehst einfach hier ganz stark die Brillanz der Farbe. Das ist so das Erste. Und die Form, das ist aus der Bauhauszeit eine alte Form, die auch für sich steht.
Aber wir waren so früher in der Schule immer die Familie mit den bunten Tassen. Also viele kennen das auch aus dieser Kindheit. Und du hast eben gesagt, nicht die Form, auch die Form. Also die Form ist ja auch nochmal etwas, die...
Der Henkel oder die Tasse?
Die Tassenform. Ah, ja. Also gut, das mag für dich jetzt, wenn du sie so anguckst, aber wir kennen es natürlich im Vergleich zu anderen.
Habt ihr ein Lieblingsstück bei euch aus den Dingen, die ihr fertigt? Eine absolute Ikone für euch selber, Jan?
Ja, ich habe sehr gern also einen Teller aus der Pure-Kollektion, den ich wahnsinnig gerne mache, weil der einfach so ein Allrounder ist. Da kann ich Pasta drin servieren, ich kann aber auch einen Curry draus essen und der spielt einfach im Alltag eine große Rolle und den mag ich jetzt sehr gerne.
Wie ist bei dir, Ben?
Eine Tasse, so eine zylindrische, Tasse, die ich auch Kaffee, Tee austrinke, die benutze ich jeden Tag.
Was glaubt ihr, wie etabliert sich ein Lieblingsgeschirr? Ich habe eine Tasse. Ich kann gleich sagen, warum sie sich bei mir herauskristallisiert hat. Sie ist nicht von Dibbern, so leid es mir tut. Sie ist von Kauf dich glücklich. Wie schafft es, geht das übers Design, geht das über die Haptik, über die Art, wie die Tasse meinetwegen oder was auch immer am Mund liegt? Wie entwickelt sich ein Lieblingsteil im Geschirr?
Also bei den Tassen ist es auf jeden Fall ein Punkt, weil du ja ganz, das ist ja wirklich so ein sinnlicher Moment, wenn du am Morgen deinen Tee trinkst und ich meine, du berührst es, das Produkt, wenn du jetzt beispielsweise ein keramisches Produkt hättest mit rauer Oberfläche oder so, das nimmst du ja anders wahr, je nachdem, wie du das eben in dem Moment spürst. So. Aber ich glaube schon, dass dadurch einfach auch eine Verbindung natürlich zu dem Produkt entsteht. Genauso wie auch Erinnerung. Ja, wir haben vorhin über die Sonderanfertigung gesprochen. Wenn ich einen Urlaub in einem Hotel mache, wo viel Liebe zum Detail ist, ja, und mir fallen diese bunten Teller ein, weil wir da jeden Morgen mit der Familie dran am Frühstückstisch saßen. Macht und schöne aus, Erinnerungen, ne? Haben. Ja, das ist vieles sicherlich unterbewusst, aber es ist Teil des Ganzen.
Stimmt, also mein Vater hat immer, das ist verjährt, deswegen kann ich es erzählen, mein Vater hat gerne, ob das jetzt in der Lufthansa früher gewesen ist oder auch mal in einem Restaurant, hat er ganz gerne mal ein Besteck mitgehen lassen. So, wo da meinetwegen das Emblem vom Hotel Intercontinental drauf war oder gibt so ein Hotel im Taunus, der Sonnenhof, die hatten also eine Sonne. Und wann immer ich zu Hause das Glück hatte, das Sonnenhofmesser gedeckt zu bekommen. Also bei uns zu Hause war, gerade was Besteck angeht, war immer Sammelsurium. Also das war leider nie wirklich Service. Es war von allem etwas. Und wenn ich diese Sonnenhofgabel hatte, dann ist da direkt die Welt aufgegangen. Du hast vollkommen recht. Da habe ich mich sofort sehr gerne dran erinnert. Da wurde Kommunion gefeiert. Das heißt, es ist irgendwie mit Geschenken verbunden. Und es gab immer, für die Kinder gab es immer Pommes, obwohl die eigentlich gar nicht serviert wurden. Und Ketchup natürlich auch. Und deswegen ist das wahrscheinlich genau so, was du gerade sagst. Ne? Die Emotion isst oder trinkt mit.
Sonnenhof, ist das das, das jetzt Falkenstein?
Genau. Es gibt Falkenstein. Es gibt einmal in Kronberg, das Schlosshotel, und Königstein, die Ecke, das ist der Sonnenhof. Ist jetzt, glaube ich, nicht maritim, von irgendeinem großen.
Wir sind ja immer zur Ambiente
gekauft worden. Aber die war gerade, ne?
Ja. Genau, und wir sind Frankfurt. Schlafen immer in,
ach, tatsächlich?
In Kronberg, Königstein. Da gibt es Hammer-Restaurants. Ja, das ist einfach natürlich schön. Ja. Auch ein bisschen aus dieser Stadt, also Frankfurt ist ja verrückt, wenn am Messe ist, was da los ist. Und wir fahren dann immer eben raus mit dem Team.
Da komme ich nämlich her.
Und da gehen wir zu einem Italiener immer. Wie heißt der noch?
Ist der im ersten Stock?
Nee. Der ist im Souterrain.
Aber in Königstein, oder was?
In Königstein unten.
Ja. Hast du eine Idee, wie der Italiener das Restaurant?
Fiorentina? Oder
Fiorentino, glaube ich.
Fiorentino.
Ah, ja. Überragend. Okay. Also so... Cooles Ambiente, super gutes Essen, super nette Kellner. Es ist so ein bisschen, sieht es so aus, als ob er so aus in den 80er Jahren stehen geblieben, aber schick. Also es ist ein super cooles, zeitloses Design und wir gehen da immer wahnsinnig gerne hin. Und es ist wirklich sehr, sehr gutes Essen.
Ich überlege gerade, ich glaube, das ist in der Ecke, wo so ein großer Kreisel.
Ja, genau. Ne? Neben so einem Hightech-Fahrradladen.
Ja. Dann weiß ich, den gibt's Ewigkeiten schon, ja, weiß ich. Wir hatten mal ein Au-pair-Mädchen, die hatte was mit einem Mitarbeiter dort. Die war die große Liebe, werde ich nicht vergessen. Magda war das. Naja, gut.
Also so gibt's einen Kellner, da habe ich allerdings jetzt festgestellt, dass er aus Marokko kommt, aber der sieht aus wie aus einem James-Bond-Film. Ah, ja? So ein großer mit so einem riesen Lachen. Und die sind alle mega gut drauf da, ja.
Ja. Echt, schön, ja, in Königstein. Da ist die Welt irgendwie... Die läuft ein bisschen anders. Gibt's irgendwelche?
Warst du mal in der Höchster Porzellan?
Ja, natürlich. Also toll, Höchster Porzellan. Ja. Also die türkischen Musikanten, die stehen bei uns zu Hause. Die sind ja ganz bekannt vom Höchster Porzellan mit dem Höchster Stadtrat. Mhm. Stimmt.
Das gehört jetzt irgendwie zur Hochschule. Ja. Die sind, glaube ich, insolvent gegangen vor ein paar Jahren. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie das lief. Und jetzt hat uns ein... Designer auf der Messe erzählt, dass das irgendwie, ich glaube, zur Offenbacher Uni
Ui.
Hochschule,
ja, ja, also gehört. Hochschule für Gestaltung.
Also, sehr schön, dass das sehr erhalten bleibt.
Ja. Ja. Für mich als Frankfurter natürlich Offenbach so eine Sache. Aber ja, stimmt, das Höchster Porzellan mit dem Stadtrat, das ist tatsächliche Kindheitserinnerung, weil da hatten die Eltern väterlicherseits hatten so ein paar Sachen, weil die eben aus Höchst kommen. Gibt es irgendeine Kollaboration, von der ihr sagen würdet, also das wäre ein Traum?
Meinst du jetzt
da hättet ihr richtig
Gastronom,
Bock drauf.
Hotel?
Was auch immer. Kann auch Pharrell Williams sein, kann auch Louis Vuitton sein, kann Porsche sein, Apple sein, kann aber auch, keine Ahnung, Dena Gartencenter sein. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, damit hätten wir nochmal, weil es ist ja durchaus möglich, durch so eine Art von Kollaboration nochmal ein komplett neues Level zu erreichen. Also vielleicht Menschen anzusprechen, die noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Porzellan hatten. Und weil jetzt, ich bleibe jetzt mal bei Pharrell Williams, weil es jetzt eine Kooperation X Pharrell Williams ist, dann könnt ihr ja davon ausgehen, dass sich das Zeug verkauft wie geschnitten Brot. Also das ist ja klar.
Also was ich wahnsinnig cool fand, der ist ja leider gestorben vor ein paar Jahren, der Virgil Abloh,
ja,
wie der Dinge neu gedacht hat, das fand ich krass.
Also es war der die Off-Whites für Off-White Nike gemacht hat, ne?
Genau. Und der hat ja irre Produkte in Gesundheit neu erfunden. Das hätte mich, glaube ich, interessiert, wie der das so gesehen hätte.
Also generell mit Mode-Labels ist es ja schon interessant, die ja auch diesen ganzen Home-Bereich in den letzten Jahren irgendwie stark forciert haben, also auch Tischkultur. Und viele internationale Labels haben so ihre eigenen Serien herausgebracht. Und wir finden es immer wieder spannend, darauf zu blicken und zu schauen, was mit welchem Impact und neuen Ideen gehen die da jetzt dran? Wie gestalten die das? Und
weil ich habe mir überlegt, also wenn ich bei euch sozusagen in irgendeinem Style-Trend-Department sitzen würde, dann würde ich jetzt überlegen, was ist denn momentan eine Zielgruppe, die größer und größer wird mit etwas, was sie alle machen? Da würde mir Gesundheit einfallen, Sport einfallen, High Rocks einfallen. Also all die Leute, die in Running-Gruppen sind, die High Rocks Sachen machen, die wirklich ein neues Level von Fitness auf der einen haben und auf der anderen Seite natürlich dementsprechend auch ihr Ernährungsverhalten angepasst haben. Und dann würde ich darüber nachdenken, weil es tut mir wahnsinnig leid, können sich jetzt alle Hersteller davon die Ohren zuhalten. Wenn ich also nach dem Sport meinen Proteinshake trinke, diese Shakes sind räudig, diese Shaker. Also wirklich, das ist so 80er Jahre Pumper. Du hast irgend so ein Plastikding, das stinkt sowieso, ganz egal, wie oft du es wäschst. Es sieht nicht cool aus, es geht nicht cool. Dann würde ich denken, alles klar, dann suche ich mir doch Nike, Asics, New Balance, wen auch immer oder einen Proteinhersteller, wie sie alle heißen, von ESN bis weiß ich nicht was, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen cooler gehen und würde so etwas entwickeln. Und dann würde ich gleichzeitig, sagt euch Within Mood was?
Ja.
Die machen das doch zum Beispiel toll. Also, wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich mir einen Cold Cup Becher kaufe, ein stinknormales Glas, was ein bisschen höher ist, und einen Glasstrohhalm hat. Dem hätte ich erzählt, du hast doch nicht einen Latten am Zaun. Ich trinke nur noch aus diesen beiden Cold Cups und ich trinke alles mit Strohhalm, weil ich viel mehr über den Tag verteilt trinke. Da haben wir es wieder, ein ganz anderes Trinkerlebnis. Das sind meine Lieblingsteile. Ich glaube 39 Euro oder was, kosten das von zwei Girls, glaube ich, erfunden, die auch Influencer-mäßig oder Content-Creator-mäßig sehr gut aufgestellt werden. Ich glaube, die eine ist mit David Puentes liiert, der das natürlich auch pusht. Aber dann würde ich doch, also ist das eine Gangart, die ihr genauso machen würdet?
Das ist super witzig, dass du das sagst mit dem Proteinshake. Aber wir darüber diskutiert haben ja auch mit Alina, die du eben kennengelernt hast, und anderen aus dem Team, weil bei uns wird in der Mittagspause auch gerne ganz viel über Proteine gesprochen und wer was ist.
Ist
ein
Ding,
und,
ja. Ist
so ein Ding. Und wir haben tatsächlich auch über diese Shaker gesprochen und wir hätten ja sozusagen mit dem Coffee-to-go-Becher die Basis,
genau,
die müsste größer sein. Aber irgendwie sind wir ja nicht weiter darin hängen geblieben. Aber
ich
auch
sag
das,
euch,
ja,
das ist was.
Das wird die neue Sache.
Wie hast du das vorhin genannt, wenn man so durchschauen kann?
Transluzenz.
Genau, dann mach dir so einen Shaker mit ordentlich Transluzenz, dass du auch so ein bisschen siehst, was da drin los ist.
Ja, Hyrox ist doch auch in Hamburg gegründet.
Hyrox ist in Hamburg gegründet. Grüße gehen raus an Moritz Fürste. Und wahrscheinlich muss man ein bisschen mit den Eiswürfeln aufpassen. Ne? Thema das Sollbruchstelle.
Nee.
Nein?
Nee.
Ach.
Also ich meine, wie schenkst du den denn? Also?
Naja, dann könntet ihr auch mal drüber nachdenken, ob ihr im Grill an der Martini-Bar nicht vielleicht einen Shaker installiert von Dibbern. Könnte da auch was sein.
Ja, obwohl da finde ich hat dieses Metall mit dem aus Edelstahl mit dem Sieb und so, das muss schon originell auch sein,
ja,
oder?
Aber könnt ihr doch auch.
Ja.
Oder ihr seid auch originell.
Wir setzen uns gleich nochmal hin, wir kommen auf ganz viele tolle Ideen.
Würde ich auch sagen. Also ich stelle es mir unheimlich spannend vor und ich muss auch wirklich sagen, weil wir kommen so ganz langsam hier zum Schluss. Ich habe nicht mal die Hälfte der Themen angesprochen, weil es so spannend ist, mit euch beiden darüber zu sprechen. Eben weil, und bitte nicht falsch verstehen, ich bin wirklich hart beeindruckt von eurem Knowledge. Man sollte meinen, dass ihr das auch haben müsst, weil ihr habt jetzt ja nicht irgendeine Wald- und Wiesenfirma. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass ihr wirklich aus eurem Produkt kommt, aus dieser Tradition heraus wisst, wie das Ganze funktioniert und wie es eventuell in den nächsten Jahren funktioniert. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Thema Porzellan in der einen oder anderen Zielgruppe wirklich noch hart in den Kinderschuhen steckt und ein Riesending wird. Also ich merke es ja selber an mir, dass ich irgendwann angefangen habe, unter den Teller zu gucken, unter die Tasse zu gucken, ja, um dem Restaurant eine Wertigkeit. Also passiert ja einfach.
Und auch, wir sehen das halt zum Beispiel in der internationalen Hotellerie ganz viel, Hotels, die im Mittleren Osten zum Beispiel, da entsteht ja ganz viel, aber auch in Asien, die wollen sich halt, da gibt es ja so viele Marken und die wollen sich alle halt differenzieren. Und das ist halt auch nochmal super interessant, wie die einfach da auch das Thema jeder für sich neu definieren und auch mit Design und ja, sowieso auch Food-Konzepten. Also das, und natürlich die Zielgruppe zu Hause genauso. Also wir hatten da schönerweise, muss man sagen, zur Corona-Zeit eine krasse Renaissance der Tischkultur, weil die Leute natürlich leider nicht essen gehen konnten. Und dann hatten wir aber auch den Boom in der Hotellerie, aber da waren natürlich viele, die zu Hause dann ja sich neu eingedeckt haben, zu Hause gekocht haben, Leute eingeladen haben. Und ja, da war schon so ein bisschen so eine Renaissance der Tischkultur zu Hause.
Ihr seid doch auch im Burj Khalif, oder?
Im Burj Khalif?
Nee,
nein, wir sind da nicht.
Also
in
Mandarin Oriental.
In irgendeinem Dubai-Ding habe ich gelesen.
Ja, Mandarin Oriental sind wir. In Zweien, im Park Hyatt sind wir.
Ich dachte, ich hätte irgendwie
den Emirates Palace, meinst du vielleicht?
Vielleicht
in Abu Dhabi.
Ja, das meinte ich.
Ja.
Ich wollte nämlich darauf hinaus, wie läuft denn so eine Anfrage ab? Also wer ruft aus Abu Dhabi wo an, um zu fragen, ob Dibbern nicht Lust hätte, den Laden auszustatten?
Also einmal ist es ja so, dass wir ganz viele Hoteliers in der Welt haben, die Deutsche, Schweizer sind.
Stimmt, ja, ist ein Ding, klar.
Und da, gerade in der Region, haben wir echt super guten Ruf. Aber wir haben auch Verträge Beispiel mit Four Seasons oder Mandarin Oriental, mit denen wir halt sehr eng arbeiten. Und dann kriegen wir halt so Listen zugeschickt, auch wenn die neu eröffnen. Oder läuft da über Partner vor Ort.
Aber ihr habt keine Vertreterinnen, die sich in Astra setzen, vorbeifahren, den Koffer aufmachen und sagen, schau mal hier.
Doch, also wir haben Mitarbeiter, die für die Region zuständig sind.
Ach,
so. Und wenn, ja, schon. Und die sind dann mit lokalen Partnern im Austausch und wenn da eben was Neues passiert, auch da gibt es Messen, also es gibt da unterschiedliche Touchpoints und manchmal schreiben sie uns auch direkt. Es kann sein, dass ein F&B-Manager oder ein Chefkoch aus Abu Dhabi, der schreibt uns direkt, weil er uns entweder aus einem anderen Hotel kennt oder weil er zufällig oft über die Produkte irgendwie aufmerksam geworden ist und so. Und dann wird das angestoßen und bei so neuen Projekten ist es wirklich so, da arbeiten dann, manchmal sind das Interior Design Studios, die daran arbeiten. Manchmal ist es wir hatten auch einen Fall, dass eine Kundin aus Indien, also wir haben in Indien bisher noch nicht so viele Projekte realisieren können, aber wir haben eine begeisterte Hotelier kennengelernt, die ist in der Lufthansa First Class geflogen und hat auf dem Flug hat sie das Berührungspunkt mit uns gehabt, so.
Toll.
Und fand das, aber es hat ihr so gut gefallen, dass sie dann recherchiert hat und hat uns angeschrieben und dann haben wir mit der zwei neue Hotels in Indien ausgestattet.
Also ich finde schön, dass du sagst recherchiert, sie hat wahrscheinlich umgedreht und geguckt und hat den Namen abfotografiert, aber genau das.
Aber die hat uns, glaube ich, wirklich über info@dibbern dann geschrieben.
Ja, so war es. Ja. Aber das ist ja höchstwahrscheinlich die Blaupause, wie du es etwas älteren Mitarbeitenden erzählst, das ist der Grund, warum wir in diese First Class gehen, weil da natürlich auch die Touchpoints entstehen von Menschen, die auf Business Trips sind.
Ja, und das sind Coole total wichtige Punkte. Also auch beispielsweise in Paris, da gibt's eins, also ist das älteste Kaufhaus der Welt, das Bon Marché. Und da haben wir eine eigene Abteilung und du merkst halt, da kommen immer wieder sind Amerikaner, viele Asiaten, die auch da hinkommen und die uns dann anschreiben, weil sie uns da gesehen haben und dann entsteht daraus auch was.
Und wir haben halt, die Hotellerie ist ja auch eine kleine Familie. Also wir haben manche Kunden, mit denen wir schon, also zum Beispiel Boris Messmer, das ist ein Hoteldirektor, der jetzt das im Florentin in Frankfurt neu aufgemacht hat.
Ehemalige Villa Kennedy.
Das dritte Hotel, mit dem wir
ach wirklich, da seid ihr auch.
In Melbourne Riviera in
Conrad in London. Ja.
Das genau, da war er überall vorher und man hält ja Kontakt und dann ergibt sich da wieder was, ein Outlet wird renoviert, es wird ein neues Restaurant eröffnet und dann ist man halt im Austausch.
Wie ist denn das Florentin geworden? Wart ihr schon dort?
Wir waren leider noch nicht dort. Aber Fotos gesehen, es sieht super schön aus.
Soll der einen Wahnsinns-Spa-Bereich haben.
Ja, also, und er hat so sehr offene Architektur, ruhige Farben.
Also Zeitwurz, Frankfurt, so sehr ich es lieb, ist ja wirklich nicht gespickt mit großartigen Häusern, also jedenfalls nicht in der Innenstadt. Natürlich Frankfurter Hof, tolles Haus, braucht man gar nicht drüber reden. Aber die Villa Kennedy war damals natürlich schon ein anderes Statement. Und dann sollte nämlich, glaube ich, mal kurzzeitig ein Altersheim rein. Und dann kam aber doch dieses Hotel Florentin, heißt es, ne? Und also ich glaube, das, und da seid ihr also auch.
Genau, da in verschiedenen Outlets und auch mit dem F. Also und da haben wir eben auch ganz eng mit Boris Messmer zusammengearbeitet.
Ich habe ein ganz tolles Service gesehen aus dem Hamburger Restaurant, ich weiß nicht mehr welches, mit so blauen kleinen Schmissen.
Ach so, das ist im Klaas.
Das sieht toll aus.
Klaas Anklam, genau, der hat das Hendrix in, beim Dammtor und das ist das zweite Restaurant.
Das ist also ein ganz tolles Geschirr. Bin ich wirklich, wahrscheinlich auf eurer Homepage gesehen, bin ich richtig dran hängen geblieben. Sieht richtig toll aus. Und ich glaube, das ist auch der Moment, da passiert einfach was. Du kriegst diesen Teller, es kann dir nicht auffallen, oder?
Das ist schön, dass du das sagst. Wir hoffen, dass es anderen Gästen natürlich auch so geht.
Wer ist denn euer größter Player im Markt?
Du meinst jetzt Mitbewerber?
Mitbewerber, ich wollte jetzt nicht Gegenspieler sagen.
Das sind, also wenn du konkret jetzt auf Bone China schaust, dann sind das japanische natürlich. Hersteller.
Ach so, okay.
Ja, weil in Europa gibt es kaum noch Bone China Produzenten, also die hier vor Ort das herstellen. Und international, so in der Hotellerie, ja, das Marken wie Narumi heißen die, Nico, die sind hier in Europa
sehr,
gar nicht so.
Sehr dünn
und auch aus Frankreich, Bernardot ist auch ein Familienunternehmen, die sind auch sehr gut in der Hotellerie vertreten.
Und wenn man nicht auf Bone China gehen würde, also das kennen ja dann wirklich nur Leute, die entweder den Podcast gehört haben oder die sich ein bisschen damit beschäftigen, wenn man jetzt einfach auf Geschirr geht.
Ja, also Bernardot ist zum Beispiel ein Porzellanhersteller, kein Bone China Hersteller.
Das ist, und in Deutschland?
Rosenthal.
Ja. Okay, nach wie vor.
Ja.
Na? Riesending, uralt.
Klar gibt es auch Hering Berlin, die unglaubliche... Stimmt.
Mit AE,
besondere Produkte herstellt. Hering Berlin.
Ah, nee, ich habe gerade an irgendwelche Messer gedacht, wo ein HAE ist. Was war das denn? Aber nicht Hering.
Hep gibt's ja.
Ja. Kann sein, weiß ich nicht genau. Okay, also, wir sind leider Gottes so langsam aber sicher am Ende. Ich würde gerne noch eine einzige Sache meinen Zuhörenden mit auf den Weg geben. Mit welchem Dibbern Porzellan würdet ihr sagen, kann man wunderbar anfangen, um das Erlebnis Dibbern kennenzulernen und eventuell umzuschwenken und sich zu sagen, das Service, das gönne ich mir jetzt mal.
Also die Pure-Serie, die Form, das ist so eine ganz reduzierte Form und die kannst du wunderbar erweitern und kannst es dir individuell zusammenstellen. Und da kannst du mit Frühstück anfangen, du kannst aber auch einen Speiseteller dazu nehmen und so als Basic erstmal starten und die Tassen eben auch.
Das ist die Meinung von Jan. Wie sieht Ben das Ganze?
Sehe ich genauso.
Auch.
Wir haben so auch so Sets zusammengestellt auf der Website, also genau dafür eben, dass du so Starter-Sets. Einfach, dass du nicht jetzt den ganzen Schrank voll machen musst, sondern einfach mit ein paar reduzierten Artikeln, ja.
Wunderbar. Also, Jan, Ben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ihr seid die ersten Gäste in Persona. Bisher hatten wir nur remote aufgezeichnet. Also, insofern ist es natürlich nochmal schöner. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für dieses Gespräch und sage meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gerne, surft mal bei Dibbern vorbei oder geht auf die Instagram-Seite, wenn ihr in Hamburg seid. Guckt euch gerne mal den Shop an. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, vielleicht fängt man mit dem Coffee-to-go-Becher an, der online ja fast ausverkauft ist, habe ich gesehen. Aber im Store gab es ihn zumindest noch in der Ausstellung. Keine Ahnung, ob das auch zum Kauf dann ist, aber die Dinger scheinen gut zu laufen. Und mir bleibt natürlich noch zu sagen, beim Wort Erbrecht hängt es wirklich von der Betonung ab, ob man einen Anwalt braucht oder einen Eimer. In diesem Sinne, ciao Kakao.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.